Das ist praktisch so ein frisches Lied vor der Predigt. Dann sind alle wieder ein bisschen wacher. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Schön, heute nach über 30 Jahren wieder einmal in Bruchköbel zu sein. Damals waren wir zu einem Missionsvortrag hier. Und das war so in den 90er Jahren, heute also wieder. Und wir freuen uns, mit euch, mit Ihnen diesen Gottesdienst feiern zu können. Wir haben den Predigttext bereits gehört. Wir beten: Herr, unser Gott, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Freunde, kennen Sie solche Träume, in denen Sie versuchen wegzulaufen und es gelingt nicht? Ja, ich sehe einige nicken, okay. Oder Träume, in denen man versucht zu rufen oder zu schreien und man kriegt keinen Ton raus. Auch bekannt, merke das. Bin ich ja hier in bester Gesellschaft. Man nennt dieses Phänomen Schlafparalyse oder REM-Atonie. Ich sage gleich noch, was das ist. Es handelt sich dabei um eine Schutzfunktion des Gehirns, das die Skelettmuskulatur während der aktiven Traumphase des Schlafes, die berühmte REM-Phase, REM für Rapid Eye Movement. In der Traumphase fängt also unsere Pupille unheimlich an, in unserem Kopf herumzujagen. Das ist die REM-Phase. Und in dieser REM-Phase schüttet das Gehirn einen Botenstoff aus, der uns losläuft und wer weiß, wohin springt oder so irgendetwas. Und das unterbindet der Körper, so hat der Schöpfer das angelegt, dass das nicht passiert. Finde ich toll. Dennoch verarbeitet die Seele in solchen Träumen jene Erlebnisse, durch die wir uns im wirklichen Leben bedroht und gleichzeitig ausgebremst fühlen. Darum geht's. Na, im Schlaf, im Traum geht's. Also nicht in erster Linie um Traumdeutung und was hat das alles zu bedeuten, sondern das ist wie, wenn eine Mutter mit vielen Kindern abends aufräumt. Wenn die Kinder dann im Bett sind und bis alles wieder in den Schränken und Regalen an seinem Platz ist. Das ist die eigentliche Aufgabe des Traums, dass Gott uns den, Luther sagt, dass Gott uns den Tag aus der Seele räumt. Es wird aufgeräumt und dazu sind diese Träume unheimlich wichtig. Man wird von Menschen oder Lebensumständen daran gehindert und das ist also ja, wo dann der Traum auch etwas mit der Wirklichkeit zu tun hat, dass wir ganz oft bei diesen Lähmungsträumen, hat das etwas mit unseren Lebensumständen zu tun, nämlich dass wir durch Lebensumstände
ja, dann Himmelfahrt
daran gehindert werden, unsere Ziele durchzusetzen oder dass man einfach sich im Leben von allem überfordert fühlt und dieses permanente Überfordertsein, das nervt, man nennt es heute Burnout, es ist mir alles zu viel. Es nervt, es lähmt, es deprimiert. Wer diese Erfahrung des Ausgebremstseins in seinem Leben kennt und darunter leidet, für den könnte es hilfreich sein, dieser Predigt weiterhin zu folgen, denn sie trägt die Überschrift Entfesselt. Und sie zeigt anhand des vorgelesenen Textes in 6 Gedankenkreisen, das ist wichtig, damit man eben halt weiß, ah, wo ist er denn? Na, kann ich auch vielleicht noch mal ein kleines Nickerchen zwischendurch einschieben. Sie wissen, den Seinen gibt es der Herr schlafend. Zeigt an diesem Text in 6 Gedankenkreisen, wie wir mit Gottes Hilfe zur Befreiung finden in den verschiedensten Ebenen unseres Lebens. Erstens, das Wort von Jesus entfesselt. Synagoge, die kommt ja hier vor, Jesus ist in der Synagoge, in der griechisch Synagoge, ist der Begriff für den hebräischen Kahal. Das, was also mit Synagoge übersetzt ist, heißt im hebräischen Kahal. Und dieser Kahal steht für die Versammlung des von Gott berufenen und regierten Volkes. Das ist wichtig, weil wir nämlich als Christen heute genauso zu dem von Gott berufenen und regierten Volk zählen. Und also ist das, was der in der Synagoge damals passiert ist, für uns heute von höchster Relevanz. Dem Kahal wird schon früh in der Christenheit der Begriff Ekklesia gegenübergestellt, was wörtlich übersetzt bedeutet die Herausgerufene. Die Ekklesia, die Kirche, ist die von Gott herausgerufene Schar, so wie der Kahal im Alten Testament die herausgerufene, unter Gottes Leitung stehende Gemeinde Israels ist. In der christlichen Kunst werden beide Begriffe oft als Skulpturen nebeneinander dargestellt, Skulpturen, die sich entweder gegenseitig bekämpfen oder ergänzen. Der Kahal steht dann für das Alte Testament, für die Gemeinde des Alten Testamentes und die Ekklesia für die Gemeinde des Neuen Testamentes. Und wer seine Bibel kennt, der weiß, dass am Ende der Zeit um den Thron des Lammes beide in kompletter Harmonie vereinigt sein werden. Die 12 Stämme Israels und die 12 Apostel, die die gesamte Christenheit vertreten. Und darum wird deutlich, dass Juden und Christen eigentlich schon jetzt eine Gemeinschaft darstellen, nämlich die Gemeinde der von Gott berufenen und beauftragten. Und diese Gemeinde hat ein gemeinsames Zentrum. Ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren und Monaten, je weiter der Nahostkonflikt voranschreitet, merken, wie sehr wir als gläubige Christen mit den Juden in einem Boot sitzen. Auch wenn den Juden noch die Decke vor die Augen gehängt ist, wie der Apostel Paulus im Römerbrief sagt. Das gemeinsame Zentrum der Gemeinde im Alten Testament wie im Neuen Testament ist das Wort Gottes. Hoppla. Manche Christen mögen an dieser Stelle einwenden, halt. Christen sind doch nicht um die Bibelworte versammelt, sondern Christen sind doch um Christus versammelt. Das ist etwas, was wir heute auch in den evangelikalen Kreisen immer öfters hören. Wir sind doch nicht bibelgläubig, wir sind doch Jesusgläubig. Der Prolog des Johannesevangeliums besteht aber genau darauf, dass das eine mit dem anderen identisch ist. Er sagt, Christus ist das Wort Gottes in persona. Das Wort, das in der Schöpfung bewirkte, was Gott wollte, Gott sprach und es geschah. Christus ist dieses Wort Gottes und es wird am Ende der Zeit alles vollenden, eben dieses Wort. Dieses Wort Gottes führt in die Freiheit. Darum beginnt die Offenbarung der 10 Gebote, also als Gott dem Mose die 10 Gebote übergab, leitet er diese 10 Gebote mit den Worten ein: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Gefangenschaft, aus der Knechtschaft Ägyptens geführt hat. Und die Propheten greifen genau diesen Gedanken der Freiheit auf. Jesaja 42, Vers 7 lesen wir, der Geist Gottes ist auf mir, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen Und Jesus nimmt den Gedanken wiederum auf und sagt, wenn euch der Sohn Gottes frei macht, dann seid ihr recht frei. Johannes 8, Vers 36. Und das geht quer durch die Bibel um die Befreiung von der bitteren Gebundenheit, und zwar in allen Bereichen. Gott will, dass wir frei und selbstbestimmte Wesen sind. So wie er frei und selbstbestimmt sind, so sollen wir frei und selbstbestimmt sein und nur seinem Wink und seiner Weisung untergeordnet. Der Kahal, wie auch die Ekklesia, verkörpern eigentlich das, was im Englischen mit Self-Government ausgedrückt wird. Also die Selbstbestimmung der Menschen allein unter der Führung Gottes. Das ist die Idee, die zum Beispiel die sogenannten Pilgrim Fathers, also die ersten Siedler in den USA, bei der Gründung ihres neuen Staates antrieb. One nation under God, one people under God, ein Volk, ein Land direkt unter der Führung Gottes. Keine Könige, keine Kaiser, keine Fürsten und Grafen, nichts. Da ist Gott und sein Wort und da ist der Mensch, der auf dieses Wort antwortet. Das ist also der Grundgedanke der amerikanischen Konstitution, also des Grundgesetzes. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist haben das Recht, ja die Pflicht zu zu dieser Freiheit zu führen. Also one nation under eine Nation unter Gott. Sie stehen und führen in eine ganz umfängliche, umfassende Freiheit. Das wird eigentlich in jedem Kapitel der Bibel unterstrichen. Es ist nicht verwunderlich, dass der südafrikanische Bischof Desmond Tutu, also ich war politisch nicht immer mit ihm einer Meinung, meistens nicht, aber er hat einen tollen Satz formuliert. Er hat gesagt, wer ein Volk versklaven will, der muss ihm zuvor die Bibel abnehmen. Synagoge und Ekklesia sind diesem Wort der Heiligen Schrift verpflichtet, wenn sie ihren gottgegebenen Auftrag erfüllen wollen. Darum steht bei Jesus nicht die Wundertat im Vordergrund, sondern die kraftvolle Proklamation des Wortes in Lehre und Predigt. Wir haben das heute in vielen Gemeinden anders und in vielen christlichen Strömungen steht das Wunder und das Erlebnis und die Vision im Vordergrund, in der Heiligen Schrift nicht. Jesus unterstreicht das, was er predigt und was er sagt, oft durch Handlungen, durch Wundertaten. Aber das Eigentliche, was im Raum steht, ist das Wort. Denn das Wort bleibt. Na, simpel. Selbst wenn ich jetzt eine schwere Krankheit habe und werde auf wundersame Weise von dieser Krankheit befreit, was wir ja oft erleben. Wir haben es in der Anmoderation gehört. Aber in 20, 30, 40 Jahren werde ich doch wieder krank, weil ich irgendwann daran sterben muss, an irgendeiner Krankheit. Ich kann nicht bleiben. Darum ist also die Heilung von einer Krankheit überhaupt nicht, auch von der Qualität her, überhaupt nicht vergleichbar mit der Bedeutung des Wortes. Das sagt Jesus selber, indem er sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Und diese Worte sind gleichzusetzen mit diesen Seiten und Kapiteln, die zwischen den beiden Bibeldeckeln gepresst sind, so wie wir sie heute kennen. Die Bibel, so wie sie uns vorliegt, liebe Freunde, ist ein Werk des Heiligen Geistes. Ihr ist absolut zu vertrauen. Ich sage das deshalb, weil das auch unter den evangelikalen Christen, also unter den Wiedergeborenen, längst nicht mehr so klar ist. Und das müssen wir neu entdecken, wenn wir in der Welt eine geistliche Erweckung entfesseln wollen. Wenn wir als Christen der Welt etwas wirklich mitzugeben haben, dann ist es das ewige Wort unseres Gottes. Ein zweites: von Jesus gesehen zu werden, entfesselt, befreit. Eines der schönsten Wesensmerkmale Gottes ist, was die Heidin Hagar zum Ausdruck brachte. Sie sagte: Du bist der Gott, der mich sieht. Auch dieses Bild zieht sich quer durch die Heilige Schrift: von Menschen übersehen, aber von Gott angeschaut. Diese geplagte Frau ist wohl jemand, um die man lieber einen Bogen machte. Aber sie ist halt da in der Synagoge mit ihren schweren orthopädischen Beschwerden. Und Jesus sieht sie, das unterstreicht unser Text. Jesus sieht sie an. Und er sieht auch dich und mich an. Er sieht jetzt und hier und in diesem Augenblick dich mit deiner gesamten Lebenssituation. Und er sieht dich mit einem liebenden, mit einem barmherzigen Blick. Er sieht auch alle anderen, die unter der großen Anonymität unserer Welt leiden. Die Frau hat ein Leiden, von dem nicht gesagt wird, dass sie es sich schuldhaft zugezogen hat oder genetisch. Die Krankheit ist halt da. Und Jesus sieht nicht weg. Jedoch bringt der Text dieses Leiden sofort mit Satan und seinen Handlangern, den Dämonen, in Verbindung. Und viele fragen sich: Ist das denn heute noch relevant? Können wir das heute noch so sagen? Zumal die Kirchen und die Kirchenoberen sich vor einigen Jahren höchst offiziell davon verabschiedet haben, dass man von einem personifizierten Bösen überhaupt reden kann. Also demnach ist Hölle und Teufel und Dämonen eigentlich nur sinnbildlich zu verstehen. Ich sehe das anders. Und trotzdem, um diese Frage zu beantworten, was hier eigentlich passiert, müssen wir ein bisschen tiefer hineinschauen in die biblische Sündenlehre. Durch einen Betrug Satans und die Untreue des Menschen wird die vollkommene Harmonie der Schöpfung zerstört und es bleibt nur ein kontaminierter Rest von der ursprünglichen Schöpfungsherrlichkeit übrig. Das, was wir heute sehen, wir haben vorhin im Gebet gehört, mit Recht wurde dieser herrliche Sommermorgen, wurde dafür gedankt. Aber alles das, was wir sehen, ist nur durch die gebrochene Linse der Sünde zu begreifen. Alles, die gesamte Welt, unser Leben, die Schönheit der Schöpfung, es ist alles durch die Sünde kontaminiert. Die Beziehung zu Gott, die Beziehung der Menschen untereinander und die Beziehung zu Flora und Fauna sind seit dem Sündenfall gestört. Wodurch geschieht das? Es geschieht mittels Informationen. Die Information, um die es hier geht, heißt in der Abkürzung DNS. Desoxyribonukleinsäure. Und sehr viele Krankheiten werden durch eine gestörte DNS ausgelöst. Durch Bakterien oder Viren wird diese zerstörerische DNS in gesunde Körper eingetragen, um sie auszubeuten, zu vernichten. In anderen Fällen sorgt ein Mix von Auslösern dafür, dass die eigene DNS des Körpers sich plötzlich zur Bösartigkeit und zur Selbstzerstörung hin verändert. Und wieder anders verhält es sich bei den psychosomatischen Erkrankungen, die wir alle kennen. Dort führen Gefühle wie Wut und Hass und Zurücksetzung, Überbeanspruchung, Enttäuschung und Liebesentzug dazu, dass konkrete organische Störungen entstehen, Emotionen also geistige Kräfte, die plötzlich körperlich krank machen können, seltsam. Es hat vor vielen Jahren von Wort und Wissen ein Buch gegeben, das hieß »Wie kam die Sünde in die DNS?« Wie kam die Sünde in die Erbanlagen? Und jetzt auf einmal ist leichter zu verstehen, warum sofort hier von Satan die Rede ist bei dieser Heilungshandlung. Der Satan läuft nicht mehr mit Schwefelgestank und Klumpfuß durch diese Welt, sondern er hat sich eingeschlichen in alle nur denkbaren chemischen und physikalischen Abläufe hinein. Das ist die Situation, mit der wir zu tun haben. Offensichtlich gibt es also eine Schnittstelle zwischen allem Geistigen und allem Leiblichen. Jede einzelne Krankheit ist ein Beleg dafür, auch jede Verwundung übrigens, die ja auch immer eine Vorgeschichte hat. Die ist ja nicht einfach so da, sondern sie entsteht. Wir merken, wie hier das Geistige, das Ideelle und das Körperliche, das Physische und Chemische und Physikalische zusammenwirken. Alles, und darum können wir sagen, alles in unserem Leben hat etwas mit der Finsterniswelt des Satans und seinen Dämonen zu tun. Das Werk, das sie tun, das Satan tut, ist allerdings der Prüfung Gottes unterzogen und wird zur Erziehung des Menschen alleine zugelassen. Martin Luther sagt einmal, der Teufel ist Gottes Teufel. Diese dämonischen Mächte haben in dieser Testzeit unseres Lebens, und das nichts anderes ist das Leben, das Leben ist eine Prüfung. Und in dieser Prüfung hat der Teufel eine ganz bestimmte Aufgabe, nämlich zu testen und zu versuchen. Aber er und seine Mächte stehen unter der strengen Beobachtung des Siegers, Jesus Christus. Ihr Wirkungskreis ist genau begrenzt und ihr Tun wird am Ende der Zeit radikal beendet. Und das zu wissen, entfesselt uns vor der Angst. Befreit uns vor der Angst. Ja, die satanischen Mächte sind da. Nein, wir brauchen sie nicht zu fürchten, denn sie stehen unter der strengen Kontrolle des Siegers Christus. Ein drittes. Dem Ruf Jesu zu folgen, das befreit, entfesselt. Nun kommt ein wichtiger Schritt. Jesus hat das Leben dieser einen Frau völlig im Blick. Mit allem Gewinn und Verlust, mit allen guten und schlechten Seiten. Er sieht, wie sie ist, aber er ruft sie. Das ist ein entscheidender Punkt. Gott sieht uns und Gott ruft uns, nicht nur diese Frau. Er ruft sie zu sich. Er beruft uns mit allen inneren Widersprüchen, Sehnsüchten und trotz all unserer Schuld. Nun ist diese Frau wieder gefordert. Geht sie zu ihm oder findet sie irgendwelche Ausflüchte, Vorwände? Manche sagen, die Leute in jener Zeit, da hatten es einfacher, weil ja Jesus präsent war. Ich halte das für eine Ausflucht, denn in unserem Zeitalter, in dem wir wissen, wie viele Kräfte, Mächte und Reaktionen unsichtbar sind, aber höchst wirksam, kann keiner mehr so argumentieren. Und es folgt die nächste Herausforderung. Jesus spricht zu dieser Frau und sie muss zuhören. Also sie muss kommen und dann muss sie zuhören. Und Jesus spricht auch heute. Er spricht durch Ereignisse und Erfahrungen und vor allem durch sein Wort. Der Batak-Missionar Nommensen hat einmal gesagt, Schwierigkeiten sind Herrlichkeiten. Na, wenn wir, ne, also Pleiten, Pech und Pannen, das hassen wir wie die Pest, oder? Aber eigentlich sollten wir es lieben. Denn auch auf diese Weise und gerade durch Pleiten, Pech und Pannen redet Gott in unser Leben hinein. Die sind eigentlich die Juwelen unseres Daseins. Die Brüder der ostafrikanischen Erweckungsbewegung in den 1970er, 80er Jahren, die haben immer, wenn es irgendein Problem gab, erst einmal Halleluja gerufen. Also ich habe das nie so richtig hingekriegt. Denn wenn irgendwas schief geht, Pleiten, Pech und Pannen auftreten, sage ich immer, so ein Shit-Kram. Aber ich bin schon zufrieden, wenn vielleicht ein Halleluja dabei rauskommt. Dann ist das schon mal ein Schritt geschafft. Gott redet durch Ereignisse, durch Erfahrungen, aber er redet vor allem durch sein Wort und das besonders deutlich durch die Predigt. Der Glaube kommt aus der Predigt. Und darum ist der Verzicht auf Predigt, das gibt ja heute Gemeinden, die sagen, also mehr als 12 Minuten darfst du bei uns nicht predigen. Da sage ich immer, also bin ich der Falsche dann für euch. Da bin ich ja erst recht warm gelaufen nach 12 Minuten. Gott spricht durch die Predigt, sofern die Predigt nicht das Problem darstellt. Gott spricht durch die Predigt, wenn sie völlig auf sein Wort bezogen ist. Predigten werden dann zu Recht zerpflückt, wenn sie nur Menschliches, Weltliches, Politisches oder Psychologisches beinhalten. Oft aber ist die Predigt nicht das Problem, sondern das Hören der Predigt. Die Ohren und Herzen der Zuhörer sind oft das Problem, dass Predigt scheitert. Indem die Frau sich vor Jesus beugt, ihm vertraut, ihm gehorcht und seinem Wort genau zuhört, findet sie die Befreiung, nach der sie sich so lange gesehnt hat, und der Segen des Herrn entfesselt augenblicklich Jubel und Lobpreis in ihrem Leben. Viertens, das Wort Gottes Jesu entfesselt Widerstand. Das Wort entfesseln kennen wir sowohl als positive wie als negative Wirkung. Es wird eine Welle der Hilfsbereitschaft entfesselt oder ein Sturm der Entrüstung. Das geschieht hier durch die vor Ort hochgeachtete Person des Synagogenleiters. Das war eine nette Anmoderation, vorhin hat mir gut gefallen, dieser Verstoß gegen die EU-Normen. Es ist eine Tragik, dass der größte Widerstand gegen das Wort Gottes und Gebot Gottes immer wieder aus den eigenen Reihen der Gläubigen kommt. Als Vorwand wird benannt, dass Jesus am Sabbat heilt. Nach mosaischem Recht sollte an diesem Tag gar nichts gearbeitet werden. Der großzügige Satz, dann kommt an den anderen Tagen und lasst euch heilen, entlarvt allerdings die Heuchelei in diesem Reden. Der fromme Mann hat keinen blassen Schimmer, wer hier vor ihm steht und worum es eigentlich geht. Denn die wunderbare Gabe des Feiertages wird durch die Menschen und ihre satanische DNS kontaminiert. Im Grunde ist dieser Synagogenvorsteher schlimmer krank als die arme Frau. Schwer geschädigt durch einen krankmachenden Geist der Gesetzlichkeit und des Widerstandes gegen Gottes Willen. Fünftens, der Vater Jesu Christi ist der Gott der Freiheit. Das Sabbatthema wird das Reizthema zur Zeit Jesu und ist es bei den orthodoxen Juden bis heute. Es gibt übrigens auch nicht wenige christliche Gemeinden, die heute wieder ganz neu den Sabbat entdecken. Hintergrund dieser extremen Sabbat Orientierung ist die Vorstellung, dass wenn alle Juden oder alle Christen dieser christlichen Gemeinschaft, wenn denen einmal gelänge, den Sabbat fehlerlos einzuhalten, dann käme der Messias oder dann käme Christus wieder. Nach der Lehre Jesu selbst aber können wir um seine Ankunft zwar bitten, mehr aber auch nicht. Beeinflussen oder gar beschleunigen können wir den jüngsten Tag nicht. Der Sabbat ist also überhaupt nicht geeignet, daran eschatologische Fragen festzumachen, sondern der Sabbat ist allein zum Wohl des Menschen und zur Ehre Gottes gedacht. Er ist ein Geschenk der Barmherzigkeit Gottes und darum haben Werke der Barmherzigkeit genau hier ihren Platz. Weil Gott uns gnädigerweise diesen Ruhetag schenkt, darf genau an diesem Tag auch das Wunder der Befreiung stattfinden. Sollte, muss. Und es darf auf keinen Fall eingeschränkt werden. Und wir sind am letzten Punkt. Freiheit durch Jesus entfesselt Freude. Das Ergebnis des jüngsten Gerichtes wird hier bereits aufgezeigt für alle, die am Widerwort gegen Jesus und am Widerstand gegen sein Heil festhalten. Für diese Leute geht plötzlich schon da in der Synagoge eine Lawine von Scham und Betroffenheit nieder. Wer von uns kennt nicht dieses Gefühl, vor Peinlichkeit sich im Erdboden verkriechen zu wollen? Wie oft habe ich in meinem Leben gedacht, ach, jetzt hätte ich gerne ein Mauseloch, in das ich mich verkriechen könnte, weil ich mich wieder so dämlich daneben benommen habe. Es ist eine der negativsten Emotionen überhaupt, Scham, sich schämen zu müssen. Und ich frage mich, ob das Gefühl von Höllenfeuer etwas damit zu tun hat. Das stelle ich mir wirklich eklig vor, wenn ich für alle Ewigkeit mich immer nur schämen müsste. Das ist mal ein interessanter Gedanke. Wie schon zuvor bei der Frau wird nun auch unter allen Zuschauern, die Jesus und sein Wort und seine Taten gläubig annehmen, eine grenzenlose Freude entfesselt. Wer sich auf Jesus und sein Wort einlässt, der findet immer wieder zur Freude. Und das ist, worauf uns die Bibel immer wieder hinweist, Philipper 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Wege. Es ist deswegen ein Imperativ, weil wir es immer wieder vergessen, ich auch. Aber dann sagt die Bibel, nein, ihr sollt euch freuen, Christus befreit zur Freude. Die Freiheit Christi darf niemals allerdings mit Gesetzlosigkeit und Anarchie oder Hemmungslosigkeit verwechselt werden. Das ist, was für meine Begriffe heute geschieht. Man meint, man sagt Freiheit, man meint Anarchie. Nach 1. Korinther 14, Vers 33 ist Gott ein Gott der Ordnung und des Friedens. Und er hat seine Ordnung sehr klar und ein für allemal in seinen 10 Geboten festgelegt. Jede Freiheit, die wir ausleben können, muss mit den 10 Geboten kompatibel sein. Wenn sie das nicht ist, hat sie das Privileg Freiheit nicht verdient. Freiheit heißt gebunden an Gott und sein Gebot. Und je mehr wir uns an Gott und sein Gebot binden, dafür bin ich Zeuge mit meinem Leben, umso mehr führt Gott uns in die Freiheit. Und je mehr wir versuchen, alles nach unserem eigenen Gusto zu machen, umso mehr rennen wir ins Verderben. Das sich halten an die 10 Gebote Gottes zieht große Freiheit nach sich. Das ist mir wichtig, heute zu betonen. Es ist und bleibt ein geistliches Geheimnis, dass die Unterordnung unter Christi Leitung und die Beachtung seiner Gebote befreit und zu einem entfesselten Leben für das Heilsame und Gute in dieser Welt führt. Unter der Überschrift entfesselt einige Gedanken zu Lukas 13, 10 bis 17. Lied geht gleich weiter.